Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Hallo liebe Eishockey-Freunde, ja, Ausschluss vorbei. Mit unserer heutigen Podcast-Folge ist klar, die Saison 2023-2024 ist sportlich für unsere Adler gelaufen. Eine offizielle Saisonabschlussfeier gibt's noch am Freitag, den 5. April. Doch in der Viertelfinalserie gegen Berlin war auf dem Eis für uns erstmal Endstation. Woran es lag, wie es für uns im Sommer jetzt weitergeht und was sonst noch so in der Penny DEL und DEL 2 passiert, da gibt's ja immer noch genug zu besprechen. Und da gucken für euch heute wie immer drauf Adler-Reporter Antti Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Wir müssen mit einer traurigen Nachricht anfangen heute. Und zwar geht es um unseren ehemaligen Betreuer Markus Schmuck. Es war auch auf den sozialen Netzwerken der Adler Mannheim gepostet worden, dass Markus Schmuck verstorben ist. Wer mit Schmucki, wie er so schön genannt wurde, nicht wirklich was anfangen kann, zaubere ich euch mal ein paar wunderschöne Bilder in den Kopf. Markus Schmuck war derjenige, der dafür verantwortlich war, dass die Jungs morgens, wenn sie reingekommen sind, erstmal gelacht haben. Er hat uns die Schlittschuh geschliffen. Er hat uns, für mich ist das immer so das nicht entscheidendste oder wichtigste, aber wenn man denkt, der ist einer, der im Hintergrund dir komplett den Rücken frei hält, der hat uns jeden Tag die Wäsche gewaschen, der hat dafür gesorgt, dass wir am Eis nicht ausrutschen, der hat unsere Schläger bestellt, der hat unsere Ausrüstung von A nach B gefahren, dass wir beim Auswärtsspiel, egal wohin, all unser Equipment dabei hatten, es hing am Platz, er war eine Frohnatur, es war ein super Typ und das ist für mich immer, die sind so ein bisschen das Herz und die Seele eines Clubs, weil das sind wirklich die Menschen, mit denen du jeden Tag komplett zu tun hast, vom Reinkommen bis zum Nachhausegehen, wenn du was brauchst, wenn du eine Frage hast, so, dass der Spieler, der Profi, der Eishockeyspieler, egal was auch immer, seinen Job richtig ausüben kann. Das sind die Jungs und Markus Schmuck war einer, den kannte ich von Tag 1 in Mannheim, als ich mit 20 hier hingekommen bin. Schmucki stand am Friedrichspark, hat mich willkommen geheißen und hat mir viel erklärt, viel gezeigt, mich mit Leuten in Verbindung gebracht, hat mir meine neue Wohnung gezeigt, alles drum und dran. Also als ich die Nachricht bekam, war ich schon sehr, sehr traurig. Aber ich habe zurückgedacht, so mache ich das immer, Anti, ich hole mir schöne Bilder in den Kopf. Und Schmucki war einer, mit dem gab es so viel zu lachen. In der Arena war es immer so, wenn man von der Kabine aufs Eis ging und am Treppenhaus vorbeiging, ist ein großer Heizkörper. Und da lehnte Schmucki immer und hat uns viel Spaß gewünscht, wenn es Richtung Trainingseinheit ging. Und er hat auch gegrinst, wenn wir vom Eis wieder verschwitzt oder vielleicht, wenn wir eine Ansage gekriegt hatten, weil wir nicht gut gespielt hatten oder was auch immer, uns angegrinst hat. Und wir haben immer gesagt, Schmucki, was machst du denn da wieder? Hältst du wieder die Heizung fest? Hältst du wieder den Heizkörper fest? Das ist so ein Bild, was bei mir in Erinnerung geblieben ist. Was hast du für tolle Bilder von Schmucki?
Ja, ich habe ja auch viel auf Auswärtsfahrten Zeit mit ihm verbracht und wir sind oftmals im Hotel in die Sauna gegangen oder dann in so eine Saunalandschaft. Da so gibt es auch so Spaßbäder in Wolfsburg zum Beispiel gegenüber der Eishalle ist so ein Schwimmbad.
In Ingolstadt auch.
In Ingolstadt auch, ganz genau. Und da sind wir immer wieder in die Sauna gegangen, haben 2-3 Bier getrunken und dann am nächsten Tag war dann das Spiel, dann immer das DEL-Spiel und wir haben, wie gesagt, viel Zeit miteinander verbracht und ja, es waren, wie du ihn beschrieben hast, genauso sehe ich ihn auch, beziehungsweise genau das ist mir auch durch den Kopf gegangen, diese Bilder und eins war immer, wenn du jetzt was gefragt hättest, Ulle, wenn du jetzt so eine Bitte gehabt hättest, so jetzt gehe ich zu Spooky und vielleicht klappt das ja dann, Ullmann, kriege mal hier. Das war immer so, was er gesagt hätte. So, also ja, das kriegen wir hin. Also
ja, der hat immer, egal, ich sag, wenn, als ich kam und gesagt habe, hey Schmucki, wo gehe ich denn in Mannheim Mittagessen? Oder Schmucki, wo kann ich denn das und das kaufen? Ich brauche einen Ersatzwagen für den Sommer oder ich brauche einen Maler, ich brauche einen Schreiner für meine Bude. Ja, wie du gesagt hast, kriegen wir hin. Dann hat das Telefon in die Hand genommen, hat rumtelefoniert und dann hat er gesagt, hier, den rufst du an, der weiß Bescheid. Also der Schmucki war wirklich, das habe ich eben gesagt, Herz und Seele zu der damaligen Zeit auch. Natürlich hast du mit deinem Coach zu tun, aber du bist ja mit dem Coach jetzt nicht befreundet und fragst ihn, wo es den nächsten Autolackierer gibt, weil dir irgendjemand das Auto zerkratzt hat oder der sportliche Vorstand, der sportliche Manager, sondern Schmucki war ja wirklich einer nachts um 3, wenn du von der Auswärtsfahrt gekommen bist und gesagt hast, Schmucki, wo kann ich denn heute Abend noch hingehen in Ruhe, ohne dass mich jetzt irgendwo 10 Leute erkennen, aber ich habe noch Lust auf ein Feierabendbier. Dann hat er gesagt, weißt du was, fährst du dahin, ich rufe den schon mal an, dass du kommst und dass er dir einen ruhigen Tisch in der Ecke freimacht. Also das war Schmucki. Das war einfach Schmucki mit ein bisschen Gel in den Haaren.
Haarspray, nasse Haare und dann Haarspray reingemacht und genau immer so nach hinten gekämmt. Ja, ja, wie gesagt, also ich erinnere mich, werde mich immer gut an ihn erinnern und wirklich ja, sehr, sehr traurig, dass er gestorben ist. Und wir verneigen uns vor ihm und wünschen seiner Familie, seiner Schwester, seiner Mutter viel Kraft in der Zeit.
Und jetzt aber mit geschliffenen Schlittschuh vom Schmucki, frisch gewaschener Wäsche und aufgehängten Trikots, die jetzt astrein über unseren Schultern liegen. Anti, machen wir die Tür auf, beziehungsweise Schmucki schmeißt uns so, macht uns die Tür auf, tritt uns raus aufs Eis. Anti, 3-0, oder? Starten wir mit einem 3-0. Oh nein, wir machen es andersrum, Anti. Wir müssen erst nach Mannheim gucken. Schnell nach dem Warm-up in die Kabine. Dann gucken wir, was wir über die Adler sagen. So können wir es formulieren. Und dann im zweiten Drittel steht es 3-0. Aber erstmal mit dem ersten Drittel starten.
Ja, da sind die Adler also in Berlin mit 1-4 ausgeschieden. Das wissen wir inzwischen. Die Schmerzen oder der Schmerz des Ausscheidens legt sich so langsam. Der Wundschmerz bleibt noch ein kleines bisschen. Und natürlich auch die Verarbeitung der kompletten Saison. Das wird natürlich immer dann, wenn die Saison vorbei ist, dann gemacht innerhalb eines Clubs. Und ja, ich glaube, wir kriegen wenig Widerworte, Ulle, wenn wir sagen, das war eine sehr, sehr ausgeglichene Serie. Ich habe es ja eingangs auch gesagt, das heißt nicht ausgeglichen, heißt nicht, dass es dann 4-3 für jemanden ausgeht, dass es über sieben Spiele geht, sondern es geht darum, wie ausgeglichen die Drittel sind, wenn man die nimmt, oder die Spiele an sich sind. Und das waren wirklich dann, muss man sagen, Spiele, die auf Messerschneide waren, immer wieder. In jedem Spiel gab es das eine oder andere Moment, wo du sagst, hier schwingt das Momentum auf die Seite der Berliner. Und das war so ein bisschen das Frustrierende eigentlich an dieser Serie. Du hast jedes Spiel nur mit einem Torunterschied verloren. Klar, du hast Empty Netter bekommen, aber ansonsten, wenn man die wegrechnet, und die muss man ja wegrechnen, die Empty Netter, war es immer ein Torunterschied nur. Und das erste hast du grandios gewonnen, viel zu hoch. Das ist ja auch keine Frage. Und da war Berlin nicht bereit. Und dann sind sie da reingekommen. Ja, und das war schon irgendwo auch frustrierend. Jake Hildebrand überragend gehalten. Trotz alledem, eine Mannschaft mit der Qualität der Adler muss auch, wenn ein Torhüter überragend hält, auch die Scheibe öfter versenken, mehr aus ihren Torchancen machen. Das war leider zu wenig unterm Strich. Und entsprechend dann auch so kleine Fahrlässigkeiten, war so fast die letzte Szene der Serie oder die letzte Szene überhaupt dieser Saison. Scheibenverlust an der eigenen blauen Linie, bisschen Zuordnung durcheinander und dann macht Boyczak da das 3-2, nachdem du kurz vorher ausgeglichen hattest. Also das erzählt so ganz schön viel über die Serie, aber auch über die ganze Saison. Wie siehst du, Sule?
Die Saison war unglaublich turbulent. Da war nicht wirklich ein roter Faden für mich drin. Vor allem, ich weiß ja selber, wie die Erwartungshaltung ist, wenn du in Mannheim spielst. Und ich habe, wenn mich Leute fragen, Mensch, Uli, wie war denn das immer bei euch oder an was denkst du gerne zurück, dann sage ich immer, du, wenn du in Mannheim Erster, Zweiter oder Dritter, sagen wir mal die Top 4 unter der Saison bist, dass du immer so im Bereich Heimrecht bist, wenn es um die Playoffs geht. Wir haben ja Jahre gespielt unter Harold Kreis, unter Sean Simpson, wo du wirklich immer auf 1, 2, 3 bist. Du hast so viel Spaß, das macht so viel Freude, das ist ein wahnsinnig tolles Leben. Wenn du aber darunter irgendwo angesiedelt bist, dann macht es wenig Spaß, weil das einfach nicht das ist, was von dir erwartet wird. Du wirst dem Ganzen nicht gerecht. Und dementsprechend dieses Jahr war es, und so eine Saison haben wir auch gespielt, nämlich die Saison nach der Meisterschaft 2015 unter Jeff Ward, da lief es super. Und das Jahr drauf unter Greg Ireland sind wir auch in den Pre-Playoffs damals gescheitert an den Kölner Haien. Und das ist einfach eine Saison, die da läuft nichts zusammen, da läuft es nicht rund. Und die Adler Mannheim haben sich dieses Jahr eine Ausgangssituation gespielt mit den Pre-Playoffs, wo du einfach dann auf harte Brocken triffst. Und dementsprechend hast du es über 52 Spiele nicht geschafft, dich in eine Position zu bringen, besser zu starten, mit einem Gegner zu starten, den du schlagen kannst, dem du überlegen bist. Und dann kämpfst du dich echt gut rein. Da war ich echt überrascht. Zwei super Spiele gegen Nürnberg. Und dann, wie du sagst, das erste Spiel gegen Berlin viel zu hoch. Ich habe beim 5-0 oder ich glaube 5-0 Stand, habe ich zu meinem Sohn zu Hause gesagt. Und wir hatten schon mal drüber gesprochen. Habe ich gesagt, au, das ist zu hoch. Sage ich, das ist nicht gut. Und dann, wenn du das so zusammenfasst und sagst, okay, es waren enge Spiele, gebe ich dir recht, aber Du verlierst 4-mal in Folge gegen Berlin und du verlierst auch 2 Heimspiele. Und das ist dann was, wenn du sagst, okay, es ist eng, es ist ausgeglichen, und das Momentum schwingt mal von der einen auf die andere Seite, gebe ich dir auch recht, vom Spielverlauf her, vor allem von der Chancenverwertung. Die Adler haben in den Spielen wahnsinnig viel investiert, wahnsinnig viel gefeuert. Aber am Ende waren es einfach zu wenig Tore, die du geschossen hast. Mhm. Und wenn du jetzt aber sagst, okay, ich habe nur 2, wie im ersten Spiel gegen Nürnberg, du hast 2 geschossen, es hat dir aber gereicht, weil du super verteidigt hast und nur 1 zugelassen hast. Aber Berlin hatte da einfach zu viel Qualität in der Offensive und daran bist du gescheitert. Du bist an deiner Chancenverwertung gescheitert. Du hast natürlich mit Jake Hildebrand einen richtig guten Torhüter in Berlin, aber du hast auch in München mit Niederberger, in Wolfsburg einen Strahlmeier, du hast überall gute Torhüter und du musst Mittel und Wege finden, Tore zu schießen. Und die haben die Adler eben nicht erzielt. Berlin hat wahnsinnig viel Qualität in der Offensive und dass da so ein Fauxpas rauskommt, wie der Scheibenverlust, den du angesprochen hast, an der eigenen blauen Linie, das finde ich gar nicht schlimm, weil das Spiel besteht aus Fehlern. Fehler müssen passieren in dem Spiel. Aber dann ist es halt, dass das Ding dann eben hinten wieder einschlägt, ist für mich so resümierend, dass du dann sagst, okay, das hat sich so ein bisschen durchgezogen durch die Saison, aber auch dann durch diese gesamte Serie. Und es war eine starke Mannschaft. Mir hat vor allem Leon Gawanke hat mir richtig, richtig gut gefallen. Mhm. Da muss ich sagen, wahnsinnig stark, richtig stark. Ich persönlich war überrascht, dass Fischbuch nicht aufgestellt war im letzten Spiel in Berlin. Ich kenne natürlich keine Insights oder keine Gründe. Ich fand aber, dass er sehr, sehr gut gespielt hat. Das hat mich überrascht. Und 4-mal in Folge dann zu verlieren, Anti, auch wenn du gut spielst. Ich habe es immer wieder betont, es gibt Phasen, da kannst du schlecht spielen, du gewinnst Spiele. Das heißt, du findest einen Weg, das Spiel zu gewinnen. Es gibt aber auch Phasen, dass du immer wieder Wege findest, auch wenn du gut spielst, ein Spiel zu verlieren. Und 4-mal in Folge zu verlieren, ich wiederhole mich da jetzt gerne, ist dann aber halt für eine Top-Mannschaft am Ende vielleicht auch nicht gut genug.
Nee, du musst ja Wege finden, ein Spiel zu gewinnen. Wenn, vor allem dann, wenn es eng steht, dann musst du, oder eng ist im Spiel, der Spielverlauf eng ist. Und das ist ja, wenn zwei Spitzenmannschaften gegeneinander spielen. Und die Adler haben es ja angedeutet in der Serie gegen Berlin, dass sie mit einer Spitzenmannschaft in dieser Saison trotzdem mithalten können. Spielerisch vielleicht nicht ganz so. Die Spielanlage der Berliner fand ich ein bisschen reifer einfach. Aber trotz alledem, also du musst aber den Weg finden, das Spiel zu gewinnen. Du gleichst aus, kriegst aber hinten wieder ein Tor. Und solche Sachen, die dürfen einem Spitzenteam nicht passieren. Und deswegen muss man auch sagen, dass die Adler auch so als Team nicht zusammengewachsen sind in dieser Zeit, in dieser Saison. Da muss ich auch nochmal dahin zurückgehen. Du hattest sehr, sehr viele Verletzte über lange Zeit. Deine Top-Stürmer waren lange Zeit verletzt. Und dann kamen sie wieder. Das heißt, du hast nicht diese 52 Spiele Zeit gehabt, wie andere Teams, wirklich sich zu finden, wie Berlin das gemacht hat oder Bremerhaven. Die haben sich als Team weiterentwickelt und du hast so eine Weiterentwicklung nicht haben können, weil du so viele Verletzte hattest. Klar, jeder hat ein paar Verletzte, aber wirklich diese Top-Spieler, die gefehlt haben über längere Zeit. Und das merkst du dann, dass du nicht so eingespielt bist wie die anderen, dass da nicht so eine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass du in jedem Wechsel, da hast du so gemerkt, man will, aber kriegt es noch nicht so auf die Reihe. Du hättest vielleicht noch 10, 15 Spieler in der Hauptrunde gebraucht, um da hinzukommen. Du hast ja gesehen, so hinten raus hat man ja schon Powerplay wieder sehr stark gespielt, aber das hat dann auch immer wieder Schwankungen. Auch wenn du eigentlich ein gutes Powerplay hast, hat es trotzdem immer wieder mal Schwankungen, dass du mal in einem Spiel dann nicht triffst, weil dein Gegner sehr, sehr gut verteidigen kann. Und entsprechend musst du dann halt auch irgendwie diese ganzen verschiedenen Aspekte des Spiels irgendwie zusammenführen und entwickeln während einer ganzen Saison. Und das ist den Adlern in dieser Saison nicht gelungen. Deswegen mitunter, weil es so viele Verletzte gab. Aber es hat natürlich auch immer andere Gründe auch noch. Also, dass es dann einfach vielleicht möglicherweise dann nicht immer funktioniert hat untereinander innerhalb der Reihe auf dem Eis, dass eine Reihe mal gut gespielt hat, dann hat sie wieder nicht gut funktioniert und so weiter. Also da waren dann schon zu viele Schwankungen drin. Deswegen ist es einfach auch eine logische Konsequenz, dass du ein Spitzenteam dann nicht rausschmeißt aus den Playoffs.
Was passiert jetzt, Dante?
Das ist eine gute Frage.
Einen großen Umbruch, größere Entscheidungen?
Ohne irgendwelche Kenntnis zu haben über irgendwelche Entscheidungen, Ich glaube, dass es natürlich jetzt erstmal darum gehen wird, bleibt der Coach, Schrägstrich Manager? Das wird erstmal die große Frage sein. Das muss geklärt werden, schnellstmöglich. Und dann wird man schauen, wen man behalten möchte und wen man nicht mehr behalten möchte. Und die auslaufenden Verträge sind ja sowieso noch da. Und dann wird man einfach, ich glaube, knallhart aussortieren müssen. Und ich glaube, das wird auch passieren. Du kannst nicht so halbherzig, halbgar das Ganze angehen, sondern wenn, dann musst du einen harten Schnitt machen. Und ich glaube, dass der Club dafür bereit ist.
Ja, ich bin gespannt. Man hat ja jetzt auch bei einigen Clubs gelesen, dass es Personalentscheidungen gibt. Das ist immer nach der Saison jetzt. Du hast die Trainerfrage angesprochen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was passieren wird. Das war ja immer die Aussage vom Coach. Er entscheidet sich nach der Saison, auch im Kreise seiner Familie, dass da hoffentlich bald Klarheit herrscht. Spieler, die neu verpflichtet werden, wollen ja natürlich auch wissen, wer steht da hinter der Bande, wer coacht mich denn in Zukunft, wer ist da verantwortlich. Und vor allem, wenn Dallas Eakins den Daumen hoch zeigt, in welcher Rolle, in welcher Funktion, siehst du es realistisch, es in einer Doppelfunktion weiterzumachen? Ist es im modernen Eishockey eine Chance, eine Möglichkeit zu sagen, hey, der macht einen GM quasi, er stellt die Mannschaft auf, er verpflichtet die Mannschaft, er stellt sie zusammen, das ist, glaube ich, die richtige Formulierung, und er coacht sie auch? Ist das handelbar?
Ich habe mein Problem damit. Ich bin einer, der sehr stark dafür ist, dass Macht gut verteilt wird. Und wenn ein Coach zu mächtig ist, sprich er ist GM, er ist sein eigener Chef dadurch und Coach, du darfst nicht vergessen, beides sind Fulltime-Jobs. Und das über Strecke hinzubekommen, das ist das eine. Und dann auch diese Machtfülle zu haben, es ist sehr, sehr schwierig. Also auch, du brauchst auch ein Kontrollorgan. Kontrollorgan heißt einfach auch, der das Ganze nochmal von außen bewertet. Du kannst dich ja selbst nicht so bewerten. Du kannst das Einzige, was du machen kannst, du kannst deine Arbeit selbst irgendwo einschätzen, aber du brauchst den Blick von außen auf alle Fälle, der dann wirklich auch schaut, das abgleicht mit den Zielen des Clubs und so weiter. Deswegen, also für kurze Zeit halte ich das für gut, dass man das macht, so wie es jetzt war, dass man da, wenn man sich dazu entscheidet, den Coach und den GM zu entlassen, dass man dann vielleicht diesen einen Coach auch als GM mit einstellt und dann aber die Lösung für die nächste Saison dann wirklich auch anders dann macht mit zwei Personen. Also Personalunion halte ich da ein bisschen für, ja, wie soll ich sagen, gefährlich, sagen wir es mal so.
Parallele hat man ja in Köln, da hat man sich ja vom Coaching-Staff um Uwe Krupp auch getrennt und Uwe Krupp war ja auch lange in der Doppelfunktion tätig. Er war der Ansprechpartner, der die Mannschaft zusammengestellt hat, der die Mannschaft auch gecoacht hat. Und natürlich hat er einen Trainerstab, kann sich mit denen austauschen, aber er war letztendlich der, der die Entscheidungen getroffen hat, wer wird verpflichtet, wer wird geholt, wie soll meine Mannschaft aussehen, die ich am Ende des Tages auch coache. Und du sprichst von Kontrollorgan. Ich würde es vielleicht einfach aus dem geschuldet, dass ich Spieler war, ich würde es eigentlich als guten Mitspieler bezeichnen. Alleine ist es oftmals schwierig. Du musst mit dir alleine diskutieren, passt der da rein? Ist es der richtige Mann? Und du musst ihn dann auch coachen und handeln. Und wenn du jemand hast, mit dem du dich da austauschen kannst, wo du vielleicht, das hast du auch gesagt, einen anderen Blick auf die Dinge bekommst, der dir vielleicht sagt, ja, super in Punkt A, super in Punkt B, aber was ist mit Punkt C? Passt es wirklich alles zusammen? Ist es manchmal auch ganz gut, dann einen guten Mitspieler zu haben, mit dem du dich austauschen kannst, der dir vielleicht auch, ja, ich will nicht sagen, die Entscheidung abnimmt, aber dich vielleicht in deiner Entscheidung bestärkt oder auch die ein oder andere Sache hinterfragt. Und auch wenn man sich mal reibt, Reibung erzeugt immer Wärme, Anti. Ich war auch nicht immer in derselben Reihe mit den Jungs, mit denen ich mich auch am besten verstanden habe, sondern wenn du da mal jemanden hattest, den du eigentlich gar nicht leiden konntest, aber einen Weg gefunden hast, gemeinsam erfolgreich zu spielen, waren das auch immer Sachen, die richtig gut funktionieren hatten. Wir werden uns überraschen lassen, Anti. Uns bleibt nichts anderes übrig, als darüber zu lesen und danach darüber zu reden. Ich freue mich drauf, vor allem, wenn es dann Klarheit gibt, wenn es eine fixe Aussage gibt. Und dann werden wir sehen, vor allem auch in den anderen Personalentscheidungen, die du angesprochen hast, was es da in den nächsten Tagen, vielleicht aber auch erst Wochen zu vermelden gibt.
Dann gehen wir doch ins zweite Drittel, blicken nämlich auch ein bisschen auf die Liga. Da gibt es ja einige Sachen, die sich da verändern. Wir schauen ganz kurz mal auf die Serien erstmal, Ulle, und dann sprechen wir mal, was sich in der Liga noch so ein bisschen tut, in der DL. Und wir sehen, dass Bremerhaven Ingolstadt geschlagen hat und entsprechend relativ locker dann doch mit einem 4:0 relativ klar auch in den Spielen die bessere Mannschaft war. Dann München gegen Wolfsburg, ebenfalls ein Sweep, zwei Sweeps. Und dann die Serie Eisbären gegen die Adler, haben wir besprochen, die Eisbären weiter. Und jetzt geht's darum, wer kommt weiter? Und diese Serie ist ein bisschen überraschend eng gewesen. Schwenningen gegen Straubing geht ins Game 7. Du hast es auch mitverfolgt. Also das ist schon was, wo man sagen muss, Mensch, da kannst du jetzt im Game 7 gar nichts sagen, tendenziell, wie es ausgehen wird.
Ja, doch, ich würde sagen, dass irgendeine Mannschaft 3:0 in Führung gehen wird. Also sowas habe ich noch nicht erlebt, dass in 6 Spielen immer eine Mannschaft mindestens 3:0 in Führung geht. Das ist schon Wahnsinn. Ich habe Fernsehen gemacht, habe dann da Ulles Orakel aus dem Hut gezaubert und habe gesagt, bei Spiel 5, es wird nicht passieren. Und schwuppdiwupp stand's wieder 3:0. Und ich habe gestern, war ich dann nochmal live vor Ort in Schwenningen, als Schwenningen 4:0 gewonnen hat. Übrigens der erste Shutout in diesem Playoff-Jahr von Joachim Eriksson. Also unglaublich. Und jetzt Spiel 7 am Pulverturm, das hat Brisanz. Und ich habe im Vorfeld gesagt, das wird eine der interessantesten Serien, weil beide Mannschaften heimstark sind. Das haben aber jeweils beide Teams schon geschafft, auch auswärts erfolgreich zu sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache nicht immer den Fernseher an Eishockey-Spieltagen. Ich mache das manchmal bewusst. Jetzt sollen es aber morgen am Ostersamstag 21 Grad werden. Aber Anti, ich sagte was, morgen schalte ich die Mühle an. Spiel 7 lasse ich mir nicht entgehen, weil da ist echt Brisanz drin. Ich finde das eine unglaublich coole Serie. Es sind Jungs wahnsinnig stark. Mir gefällt Connelly richtig gut. Mir gefällt Hungeregger unfassbar gut.
Der spielt unfassbar gut, ja.
Das ist Wahnsinn. 2 Shorthander schon in der Serie gemacht, 4 Tore bereits erzielt. Ich freue mich auch für Thomas Larkin, muss ich sagen. Jetzt gab es wieder einen Torhüterwechsel in Straubing. Also da ist ja wirklich alles drin. Dabei. Und dementsprechend, ja, ich finde es auch Wahnsinn, Anti, dass am Ostermontag ist Halbfinalspiel Nummer 1. Und es gibt die Mannschaften, die jetzt da sitzen und warten und nicht wissen, auf wen sie treffen, gegen wen sie spielen. Es ist ja noch keine Paarung fix. Und das stelle ich mir auch als Coach unglaublich schwierig vor. Du musst ja schon anfangen zu arbeiten, du musst ja Clips cutten, du musst ja prepped sein und am Ende des Tages kannst du eine Option völlig in Mülleimer schmeißen. Also du arbeitest jetzt doppelt quasi, weil du willst deine Mannschaft ja vorbereiten. Du musst die jetzt ist morgen Ostersamstag, dann hast du den Ostersonntag und am Montag ist Spieltag. Das heißt, du bist jetzt 2 Tage vorm Spiel und weißt gar nicht, auf wen du deine Mannschaft vorbereiten sollst. Du trainierst jetzt an den eigenen Sachen, am Überzahl, am Unterzahl. Aber wie soll dein Unterzahl denn aussehen, weil du gar nicht weißt, wie sieht das Überzahl des Gegners aus, weil du noch gar nicht weißt, wen du triffst. Also das ist gerade eine Situation, unfassbar cool, aber auch keine einfache. Und Spiel 7, Parallele, Straubing letztes Jahr gegen Wolfsburg, auch Straubing 3:2 geführt gegen Wolfsburg, dann letztes Jahr in Wolfsburg in OT verloren, Spiel 6 und dann zu Hause Spiel 7 verloren. Im Fernsehen haben sie es gestern genannt, die Sehnsucht nach dem Halbfinale. 2012 die Straubing Tigers das letzte Mal in ein Halbfinale eingezogen der Playoffs. Damals an den Eisbären Berlin gescheitert. Wenn sie morgen gewinnen, Anti, rat mal, gegen wen sie spielen.
Ja, eben. Ja, also es wird super interessant werden und ich muss einfach sagen, ich finde es klasse, trotz alledem. Natürlich, ich habe von Wundschmerz gesprochen, der nach wie vor natürlich da ist nach dem Ausscheiden unserer Adler, aber ich gucke mir trotzdem alles an und freue mich daran, dass es gute Spiele, enge Spiele gibt und entsprechend dann eben auch da dann, ja, einen verdienten Meister geben wird. Das auf alle Fälle Ende April. Bevor es aber dahin geht, Ulle, gucken wir uns mal an, wie die Trainersituationen sind. Also wir haben es jetzt schon mal, Christoph Kreuzer in Augsburg ist entlassen worden, Uwe Krupp in Köln, dann gibt es so Wackelkandidaten, wo jetzt erstmal noch gewartet wird, also zum Beispiel Dolak in Düsseldorf wird gesprochen, dann hört man, dass es aus Frankfurt auch noch Situationen geben könnte, wo man vielleicht sagt, Fritz Meier und Frankfurt geht so nicht mehr zusammen. könnte sein. Also da hört man zumindest was. Da wird bestimmt darüber gesprochen werden. Ich kann es nicht beurteilen, aber intern wird man das in Frankfurt definitiv tun. Und dann die große Frage natürlich bei unseren Adlern. Was passiert da ganz genau? Also es wird super interessant werden. Da werden natürlich dann auch Namen gehandelt. Ist ja klar, wo geht Tom Rowe hin? Tom Rowe soll in der Liga bleiben. Nur hat er schon irgendwo unterschrieben. Das ist auch alles unklar. Und da werden wir jetzt einfach mal abwarten, was genau passieren wird und darüber sprechen, Ulle.
Trainerkarussell, das dreht sich manchmal recht langsam, manchmal dreht sich unglaublich schnell und manchmal gibt es ein Salto.
Ja, so ist es, ganz genau so ist es. Also wir bleiben da auf alle Fälle dran und freuen uns auch darüber, dass wir Diskussionsstoff haben und auch Stoff bekommen, um Sachen einzuschätzen. Das machen wir ja sehr, sehr gerne. Dann lass uns ins letzte Drittel gehen, Ulle. Ich höre hier die Sirene. Und da schauen wir auf die zweite Liga, die DEL2.
Und da ging es ja richtig turbulent zur Sache. Da war ja ein unglaublicher Showdown. 4-mal Spiel 7 in der ersten Runde, 2-mal sogar in die Overtime. Die Krefeld-Pinguine, einer der Aufstiegsaspiranten, sind ausgeschieden, haben 5-3 schon in Spiel 7 geführt. In Krimmitschau gab es den Ausgleich noch und dann den späten Overtime-Treffer auch zwischen Landshut und Kaufbeuern, gar in der 82. Minute. Also erste komplette Overtime-Drittel war schon wieder gespielt. Drittel Nummer 5 hat begonnen und dann gab es den entscheidenden Treffer. Und jetzt sind wir im Halbfinale angekommen, Anti. Da haben die Kassel Huskies in Spiel 1 5-1 Kaufbeuern geschlagen und Regensburg hat 5-3 gegen Krimmitschau gewonnen. Das heißt, der erstplatzierte Kassel mit einem souveränen Auftakt ins Halbfinale und Regensburg, der zweitplatzierte, auch gut gestartet. In den Playdowns führen die selber Wölfe mit 2-0 in der Serie. 5-2-Sieg gegen die Bietigheim Steelers. Inwieweit verfolgst du das Halbfinale im Schaffen und Tun der Kassel Huskies? Oder guckst du sogar auch nach unten, wer absteigt?
Ich gucke auch nach unten, wer absteigt, weil das natürlich echt interessant ist, weil die Bietigheim Steelers tatsächlich durchgereicht werden könnten. Und das fände ich wirklich schon ein Hammer, weil ich mag den Standort eigentlich. Ich mag Bietigheim eigentlich, als die in der DEL waren, ihr erstes Jahr. Da haben sie auch echt sehr erfrischendes Eishockey gespielt. Und dann haben sie es in der zweiten Saison nicht halten können, sind abgestiegen. Und dann eben jetzt so durchgereicht zu werden, das finde ich wirklich schade, weil der Standort ist eigentlich optimal. Die haben eine schöne kleine Halle, wo du sogar DEL spielen kannst. Und die ist relativ neu, sage ich jetzt mal. Die ist so 10-12 Jahre alt in etwa. Und entsprechend finde ich das einen tollen Standort und würde mir wünschen, dass die mindestens zweitklassig bleiben. Aber dann müsste man natürlich einer anderen Mannschaft den Abstieg wünschen. Und das will ich natürlich auch nicht. Von daher, wird sich sportlich entscheiden, auf alle Fälle Selb oder Bietigheim, da bleiben wir dran. Also ich drücke niemanden besonders die Daumen. Ich denke auch, dass Selb eine gute Voraussetzung hat, in der Liga zu bleiben. Deswegen kann ich da jetzt weder dem einen noch dem anderen was Gutes oder Schlechtes wünschen.
Ja, wir sind auch mal gespannt, was sich generell dann, du hast vom Trainerkarussell gesprochen in der DEL, da wird sich sicherlich auch das ein oder andere tun. Man weiß ja schon, dass Thomas Popisch sehr wahrscheinlich nach Krefeld wechseln wird, der Erfolgscoach aus Bremerhaven jetzt im Halbfinale, wird Krefeld übernehmen. Dort ist ja aktuell noch, oder Greg Poss an der Bande gestanden, da wird es einen Wechsel geben. Und was sonst in den anderen Teams passiert, man hat ja mitbekommen, in Ravensburg der sportliche Leiter Daniel Hein-Ritzi, der mit den Augsburger Panthern immer wieder in Verbindung gebracht wird, hat seinen Vertrag nicht verlängert. Und Marius Riedl war letztes Jahr Trainer oder noch dieses Jahr Trainer in Halle bei den Saale Bulls in der Oberliga, hat das Amt des sportlichen Leiters jetzt in Ravensburg übernommen, der 35-Jährige. Also da denke ich, wird sich auch noch das ein oder andere, wie sagt man, Stühlchen wechsel dich, heißt das Stühlchen wechsel dich? Reise nach Jerusalem war das früher. Ja, vier Stühle sind es, 5 Personen und mal gucken, wer am Ende des Tages rausfliegt. Entschuldigung, dass wir da ein bisschen lachen. Ich meine, es geht um Jobs, es geht um Berufe, am Ende des Tages gehört es zu dem Business dazu. In dem Zusammenhang, wir werden es verfolgen, wir werden drüber berichten. Mal gucken, ob die Halbfinalserien in der DL2 genauso über die volle Distanz gehen, wie es im Viertelfinale war. Ich bin gespannt, ich lasse mich überraschen.
Ja, ich auch. Also das verfolgen wir wie immer und es gibt keine Hinweise, dass es diesmal nicht so wird. Es gibt auch keine Hinweise, dass es so wird. Deswegen muss man einfach Spiel für Spiel abwarten und schauen, was die da machen. Man hat ja auch, man muss es auch ganz klar sagen, also nie gedacht, dass Kassel sich so schwer tut gegen Weißwasser. Das muss man vielleicht nochmal sagen, als erster gegen den, der sich durch die Pre-Playoffs erstmal dann Bad Nauheim ausgeschaltet hat und dann trotzdem es geschafft hat, dann Kassel so zu fordern, muss man schon sagen. Da gibt es dann auch immer wieder schöne Geschichten, die das Eishockey schreibt und wir bleiben da auf alle Fälle dran und hören jetzt die Schlusssirene. Und nach der Schlusssirene gibt's ja immer noch ein 1 gegen 1. Und da ist meine Frage an den Ulle. Und da ist ja was ganz Aktuelles. Ulle hat wieder die Schlittschuhe geschnürt, mitten in der Nacht, und hat in Eppelheim, im Eishaus Eppelheim, Eishockey gespielt. Erzähl mal.
Erzähl mal, ja.
Das ist keine Eishaus. Richtige Frage gewesen, sondern Pünktchen, Pünktchen, erzähl mal.
Ja, ich habe ja meine Hobbytruppe gefunden, die Greisbären Eppelheim, also abgeleitet von dem Wort Eisbären, sind es die Greisbären, alle ein bisschen in die Tage gekommen, wo ich nicht regelmäßig, aber regelmäßig, unregelmäßig mit im Training bin, ja, wieder richtig, richtig Spaß bei der Sache habe. Und die haben, da hat mich einer angefunkt und hat gesagt, Ole, hast du Bock? Es gibt ein Mitternachtsturnier, 3 gegen 3, also wie der ganz junge Nachwuchs im Eishockey, liegen Holzbalken die blaue Linie entlang und du spielst eben nur in einem Drittel quer, 3 gegen 3 Kleinfeld. Und erstes Bulli war um 23 Uhr, es war angesetzt bis 2.30 Uhr, nannte sich dann auch Mitternachtsturnier, und ich bin ein bisschen später gekommen, weil ich noch das Spiel in Schwenningen kommentiert habe. Ich bin dann zum letzten Gruppenspiel gekommen, es waren 8 Mannschaften im Einsatz, 2 Vierergruppen, das heißt, du hast 3 Gruppenspiele gehabt, 12 Minuten Durchlauf Zeit. Das war die komplette Spielzeit und dann gab es über Kreuz Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Wir haben das Turnier gewonnen und Anti, ich habe so viel Spaß gehabt und das musste ich wieder lernen, weil Eishockey ist, da sind wir uns alle einig, der geilste Sport der Welt, aber es ist auch ein Geschäft, es ist ein Business, das muss man wissen, wenn man auf sehr, sehr hohem Niveau spielt. Du kriegst Geld dafür, wenn du erfolgreich spielst mit deinem Club oder auch individuell erfolgreich bist, verdienst du dein Geld damit, du kriegst Jobangebote, wenn es mal nicht so läuft, kann es halt sein, dass du aussortiert wirst, die Mannschaft möchte ein neues Gesicht haben, eine neue Identität, irgendwann aufgrund hohen Alters scheidest du dann vielleicht auch aus. Das zu akzeptieren ist vielleicht manchmal schwierig, tut manchmal weh, muss manchmal einen Weg gehen, der vielleicht für dich persönlich oder individuell nicht so eingeplant oder vorgezeichnet war, wie man das gerne gehabt hätte. Ja, es ist ein Geschäft, wie wir eben auch drüber gesprochen haben. Trainer verlieren ihren Job, es werden neue eingestellt. Und das ist jetzt aber was gewesen in Eppelheim. Alle lachen, alle sind freiwillig da, alle haben unglaublich Spaß, alle passen aber auch aufeinander auf. Also auch wenn man hinten ist, da fährt keiner einen unnötigen Check oder setzt zum Schlagschuss an, obwohl noch einer vor ihm steht. Also das passiert nicht, sondern nur lachende Gesichter, Anti, eine riesengroße Spaßveranstaltung. Und das Entscheidende, die isotonischen Getränke sind andere bei so einem Hobbyturnier.
Das habe ich mir auch sagen lassen, ja.
Und zwischen, wenn das Spiel fertig ist und du dann, da stehen Bierbänke bereit, da kannst du dich hinsetzen, ausruhen oder du gehst einfach ins Mitteldrittel, da stehst du dann zusammen und zwischen Spiel 1 und 2 oder zwischen Spiel 7 und 9 wird gemeinsam ein Bier getrunken, wird gelacht, wird sich ausgetauscht und das hat so eine Freude gemacht. Also das ist, und ich muss auch sagen, ich habe das dem einen oder anderen noch aktiven Akteur geschickt und habe schöne Grüße aus Eppelheim. Ich bin hier beim 3 gegen 3 Mitternachtsturnier und ich habe Anmeldungen bekommen. Die Jungs haben alle geschrieben, ist das geil, das ist doch das, warum wir alle zum Eishockeyspielen angefangen haben, weil wir so viel Spaß hatten, weil wir gelacht haben, weil da Jungs waren, die auch alle da sein wollten. Das ist so, also ich habe gestern Nacht so viel Freude gehabt. Siegerehrung war um 14:45 und danach, Anti, muss ja aufgeräumt werden. Da ist kein
Betreuer,
Eismeister, der sagt, geh duschen, wir räumen auf. Wir haben selber aufgeräumt und danach in die Kabine und haben noch ein Bier zusammen in der Kabine getrunken. Ich war um 5 Uhr daheim, also es war wie eine Nachtschicht, aber ich bin heute Morgen aufgewacht mit einem Grinsen im Gesicht. Mir hat aber auch ein bisschen der Rücken wehgetan, muss ich gestehen. Sensationell, richtig, richtig cool. Also hochlebe das Eishockey, hochlebe die Oldschool-Halle in Eppelheim. Ich glaube, viele von euch, die auch draußen zuhören, kennen das Eisstadion
Appleim. Sensationell. Vielen Dank an die, die das mit organisiert haben, die alle daran teilgenommen haben. Das war ein so geiles Event. Also Wahnsinn. Hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Also als wir angefangen haben aufzuzeichnen, wir reden ja vorher noch ein bisschen und da hat Ulle so gestrahlt, habe ich gedacht, was ist mit ihm los? Also er zehrt davon wirklich noch 12 Stunden hinterher. Also muss man wirklich sagen, das ist klasse, das gefällt mir wirklich sehr gut und das ist genau der Punkt, warum wir alle Eishockey lieben. Das ist so fast wie wenn man auf einem Weiher spielen würde, nur in Deutschland gibt es kaum noch zugefrorene Seen, aber in meiner Heimat in Finnland gibt es das ja auch noch, dass man auf einem See spielen kann. Und das ist so ähnlich, dann einfach so, einfach Spaß haben miteinander und die isotonischen Getränke, die halte ich für sehr, sehr wichtig und man muss auch, du hast gesagt, man muss auch aufeinander achten dort und eben keine Schlagschüsse und keine Checks, genauso vereinbart man das auch oder das ist ja muss man gar nicht groß vereinbaren, das ist jedem klar und dann muss man auch so aufeinander achten, dass man sich auch gegenseitig die isotonischen Getränke reicht und das ist dort passiert in Appleheim ganz, ganz offensichtlich und von daher muss man sagen, war auch der Geist des Eishockeys der richtige.
Genau so machen wir weiter.
Ja, wir wünschen allen ein schönes Osterfest, bleiben natürlich dran. Wir werden unseren Podcast natürlich nicht einstellen, nur weil die Saison für die eine oder andere Mannschaft vorbei ist. Wir werden das weiter verfolgen, Ulle, und zumindest mal kurz Updates und unsere Meinungen dazu sagen.
Happy Eastern, wie man so schön in der DEL-Kabine sagt.